Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM wird euch präsentiert von der Guerilla Marketing Group www.guerilla.de. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid und natürlich wie immer auch unsere beiden charmanten Gastgeber und Innen.
Hallo, hier ist Petra.
Und Anthony Owen, hallo.
Ich bin Andy Kapinski, der mit den Fragen. Ja, worum geht's heute? Wir wollten heute einen Ball von neulich wieder aufnehmen.
Ja, wir haben ja über häufige Fehler im Vertrieb gesprochen und unserer Vorstellung, dass wenn man möglichst viele davon nicht macht, dass man damit ein besserer Verkäufer wird und dann vielleicht beim irgendwann dann auch die positiven Gewohnheiten, die uns aufgefallen sind, später noch zu besprechen. Und jetzt, wir haben letzte Mal über zwei Fehler gesprochen. Das erste war kein leidenschaftlicher Verkäufer sein, also das wirkliche, sich diesen Beruf anzunehmen und zu sagen, das ist jetzt ein großer Teil meines Jobs, Verkäufer zu sein, darin gut zu werden, nicht nur in dem, was ich meine Fachexpertise ist, sondern auch das Verkaufen wirklich zu können, also die Leidenschaftlichkeit des Vertriebs. Und der zweite, den wir letzte Woche gemacht haben, war nicht wirklich zuhören, also dem Kunden nicht zuhören, schon eine Antwort zu haben, bevor man zu Ende gehört, was derjenige sagt. Und ich denke, da kann jeder sich daran erinnern, dass ihm das auch schon mal passiert ist, dass er dachte, er wüsste, was der andere sagt und schon mal vorab den unterbricht und ihm eine Antwort zugibt, obwohl er noch gar nicht gehört hat. Gerade wenn man sehr viele Gespräche mit Kunden führt, wo man dann denkt, ja, das habe ich alles schon mal gehört. Das waren die zwei, die wir letzte Woche gemacht haben. Und ein anderer häufiger Fehler ist, dass die Leute vielleicht, weil sie diesen ersten Punkt, leidenschaftlicher Vertriebler zu sein wollen, zu sehr ihre Themen im Kopf haben und zu wenig die des Kunden, also die Empathie dem anderen gegenüber, zu wenig das Verstehen, wie es sich anfühlt, wenn man das Problem hat, was der Kunde hat und das man lösen will, ja, als Kunde lösen will, ja, also dieses nicht empathisch genug sein mit einem Gegenüber.
Das ist der dritte Fehler,
ja. Also die fehlende Empathie dem anderen, weil man seine eigenen Ziele im Kopf hat. Also nicht das Beste des Kunden, sondern seine eigenen Ziele. Ich habe ja Verkaufsziele.
Meine hohe Provision, wenn ich das und das verkaufe.
Meine großen Augen, weil ich Provision damit davon bekomme, den anderen sozusagen als Geldautomat sehe und nicht als Menschen, der ein Thema hat, was ich ihm helfe zu lösen. Und ich glaube, dass das ein ganz häufiges Problem ist, dass die Leute sozusagen nicht im Thema bei dem anderen Menschen sind und ganz oft nicht wirklich sich in den anderen hineinversetzen, vielleicht auch nicht wollen, also das weiß ich nicht, ja. Auch nicht können, aber ich glaube, dass man das schon kann, man muss ein bisschen anstrengen, das ist, glaube ich, der Teil. Ich kann ja eine kleine Geschichte erzählen. Meine Mutter wollte sich ein Radio kaufen, ein portables Radio, weil sie eben gerne Radio hört, wenn sie irgendwas macht in der Wohnung oder so. Ja? Also nicht ein Kofferradio, sondern eben so ein...
Also wie so ein Walkman, der nur UKW kann.
Walkman, der eben Radio macht. So, und dann hatte sie so ein Ding und irgendwann geht das kaputt.
Hat mein Vater auch.
Ja, so, hatte sie so ein Ding und das war kaputt und dann ging sie in einen Elektronikmarkt.
Mediamarkt?
Nee, es war wohl ein anderer, ich weiß es nicht, ich glaube es war Saturn, das
ist egal. Leute, bitte.
Wieso? Dürfen wir doch. Wir werden ja nicht von irgendeinem bezahlt dafür, dürfen wir ja noch
Schickt
sagen.
Schickt uns was? Nein.
Ging sie in einen Elektronikmarkt und sagte, ja, sie hätte gerne ein portables Radio. Und dann hat sie ihm erzählt, was sie damit machen will. Und dann verkauft der Mitarbeiter meiner Mutter einen MP3-Player mit Radiofunktion. Ich sag jetzt, weil er nichts anderes hatte. Meine Mutter kommt mit dem Ding nach Hause, packt es aus, liest die Anleitung, diesen Mini-Zettel, da fängt schon an.
Bitte an den Rechner anschließen.
Bitte legen Sie die CD ein für das Handbuch und schließen Sie den USB an den USB-Port Ihres Computers an, den meine Mutter ja nicht hat.
Genau.
Und ohne diese komische Installation über einen Computer kannst du da auch nicht die Radiofunktion in Betrieb nehmen. Das ist sozusagen gar nicht vorgesehen. Das ist eher so ein Nebeneffekt, ja. Und dann ruft sie mich an und sagt, was mache ich denn jetzt mit dem Ding? Ich sage, naja, am besten ist, du bringst es wieder zurück, weil das war ja nicht das, was du haben wolltest. Also nicht nur, dass irgendeiner mal sagt, okay, dafür braucht man einen Computer, dann könnte ich ja eine Frage stellen. Haben Sie denn einen Computer? Können Sie damit umgehen? Den müssen Sie da anschließen oder so. Oder einfach zu sagen, ich habe so ein Ding nicht, weil die kauft man nicht so oft, ich kann Ihnen das bestellen oder so. Aber dieses im Prinzip nur seinen Abverkauf im Kopf haben und nicht denjenigen mit seinem Thema, ja. Glaube ich, ist ein Riesenthema, ja. Und ich habe dann am Ende bei Amazon bestellt, habe ihr einfach eins rausgesucht und habe das bestellt und ihr per Post schicken lassen, was wirklich nur ein einfaches Radio ist und das macht, was sie haben will. Die Hälfte kostet von dem anderen Ding und sie hat es wieder zurückgebracht, ja. Aber das glaube ich, passiert ganz häufig. Also dieses Verstehen können, was der andere wirklich für ein Thema hat. Und das ist eher in jeder Branche so, ja. Und da gibt's, glaube ich, zwei Dinge, die da wichtig sind. Das eine ist, dass man nicht mit seiner Lösung, die man für sich selbst richtig findet, immer dem anderen hilft. Also wenn jetzt einer kommt und sagt, ach, ich brauche einen Laptop, dann denke ich an die Art von Laptops, die ich kaufe, ja, und die sind teuer und die sind High-End ausgebaut und alles schick, ja, weil diese Dinger liegen mir und die meisten Menschen interessiert das überhaupt nicht, ja. Und ich würde sie nicht gut beraten, wenn ich da jetzt Verkäufer wäre, wenn ich einfach sage, ja, kaufen Sie mal das Beste, was es hier gibt, ja, weil ich es kaufen würde. Oder umgekehrt gibt's das aber auch, wenn ich mir das Beste nicht selber kaufen würde oder vielleicht auch nicht leisten kann, zu vergessen, dass es vielleicht einen anderen gibt, für den das genau ein Kriterium ist, etwas zu haben, wo es außerhalb meiner eigenen finanziellen Möglichkeiten liegt und dem trotzdem beraten zu können, zu sagen, das ist die richtige Wahl. Also kann man ja auch beim Automobilvertrieb sehen, ja. Nicht jeder Verkäufer, der ein Auto verkauft, kann sich vielleicht die Autos leisten, die er den Kunden entsprechend anbieten kann. Und trotzdem darf man nicht vergessen, keine Scheu zu haben, dann zu sagen, ja, das ist das richtige Auto, das kostet 120.000 Euro, ohne mit der Wimper zu zucken, weil der sich A, das leisten kann und das die Kriterien erfüllt, die er eben erfüllt haben will. Oder eben zu sagen, kaufen Sie ein Gebrauchtes, kostet 2.000 Euro, auch wenn ich mir selber vielleicht kein Gebrauchtes kaufen würde. Ich denke, dass da in der Empathie eine ganze Menge steckt. Wie siehst du das, Andi?
Ja, ich verstehe, was du sagst und meinst und teile alles bis hierher. Soll ja auch passieren. Hab für mich persönlich da einfach kein Problem mit. Also ich bin da anders gelagert. Ich bin der Typ, der beim Verkauf Sorge hat vor den Beschwerden später. Ich glaube, du hast das Thema ja mehr oder weniger zufällig schon gebracht. Such mal für einen guten Bekannten das falsche Notebook aus. Das wirst du eine ganze Weile dann auch noch mitbekommen über die Fragen, die kommen und also du stehst dann ja hinterher mit da, sage ich mal.
Das ist so wie falsch verstandener Freundschaftsdienst. Du hilfst jemand und am Schluss hast du mehr Ärger als dir gewünscht
hast. Ja, aber vielleicht eben auch, weil du ihm das Falsche ausgesucht hast. So meine ich das. Ja, so meine ich das. Also bis hin zu für dich vielleicht undenkbar das Extremste, ich sage, hey, pass mal auf, ich erkläre dem das gar nicht, ich kaufe dem jetzt einen Mac. Weil ich weiß, für das, was der will, ist es einfach einfacher. Es geht halt, mach halt an und es geht. Und wenn du es nicht mehr benutzen willst, dann nimmst du hier oben diesen Deckel und klappst das zu und dann ist das gut. Und du hast völlig recht, dieses Wegkommen davon, was man eben selber toll findet und will, ist schon eine ganz wichtige Sache, die ich mir aber ehrlich gesagt zutraue. Ist auch bei diesem Podcast-Vermarkten ganz interessant, dass du öfter mal auch Kunden hast, wo du sagst, hey, du brauchst das eigentlich nicht. Dir bringt das halt echt nichts. Dass es eben nicht heißt, ich mache gerne Podcasts und hier und Dennis und wir kommen und wir rauschen ein und super, sondern dass ich schon denke, okay, braucht er das wirklich? So weit, das würde man sozusagen, könnte man sagen, die Steigerung von Empathie ist die Entmündigung, dass ich dann stellenweise auch sage, okay, mal ehrlich, die Folgen für den, wenn der einen Podcast macht, ja, du musst das vorbereiten, du musst dann da sein, du hast die Zeit, du musst Themen haben. Dass ich manchmal schon den Eindruck habe, ich überlege mir das, weil es ja auch mit zu meinem Job gehört, intensiver als derjenige selber. Und dann eben auch die Feststellung treffe, hey, das ist echt super für dich, weil du kannst. Oder hey, würde ich vielleicht lieber nicht machen.
Ja, da gibt es zwei Aspekte, da hast du recht. Der eine Aspekt hat damit zu tun, zu wissen, an welcher Stelle man genug Rückgrat hat, dem Kunden zu sagen, das macht sonst keinen Sinn. Also man spart nichts, wenn man da was weglässt, oder es macht für sie keinen Sinn, das so zu machen. Das ist einfach das falsche Ding, ja, auch wenn ich es ihnen verkaufen könnte. Oder umgekehrt quasi die richtigen Aspekte auszusuchen, unabhängig von meiner eigenen Bewertung von einer Sache, ja, zu sagen, ja, das sind beides Elemente, die da eine wichtige Rolle spielen. Also das ihm nicht verkaufen, wenn es für ihn aus meiner Sicht nicht das Richtige ist, auch zu sagen, das macht keinen Sinn. Oder auch dem zu sagen, so wie sie es haben wollen, macht es keinen Sinn. Und ich kann ihnen das nicht verkaufen. Weder ruhigen Gewissens noch anders wie, weil es funktioniert dann nicht. Das haben wir oft so in Trainings- und Moderationssituationen. Dann haben manchmal Kunden eine bestimmte Vorstellung. Wir haben einen Nachmittag Zeit und wir wollen da vier Sachen machen. Und dann sagt man, ja, in zwei Stunden sind vier Sachen dieser Komplexität vielleicht mit dieser Gruppe gar nicht zu machen. Und da auch dann zu sagen, ich mache das nicht, auch wenn sie mich dafür bezahlen, weil es nicht geht. Ja, also hart genug zu bleiben an den Stellen, wo man Rückgrat braucht, und andererseits vielleicht an einer anderen Stelle zu sagen, ja, würde ich vielleicht nicht so machen, ja, aber ich mach's, weil es geht noch. Und das passt in den Rahmen dessen ihres Budgets oder was immer sie da an der Stelle haben. Ja.
Also ich sage es mal so, dieser Fehler im Vertrieb, wie du ihn besprichst, ich würde für mich sagen, es erinnert so ein bisschen an dein Beispiel von damals mit diesem rumreisenden Anzugsverkäufer da. Ich würde halt sagen, hey, ich habe das Glück, kann man mich jetzt wieder schelten, ich habe es eigentlich nie wirklich so nötig, was dringend zu verkaufen. So, und deswegen kann ich auch empathisch sein, deswegen kann ich auch, halt auch sagen, hey, das ist nicht der Hammer für deine Schraube, lieber Kunde. Du brauchst das hier nicht. So, weil eigentlich die Frage ist doch, warum machen Leute sowas? Warum wird ohne Empathie verkauft? Ich unterstelle zunächst mal jedem Menschen, dass er empathiefähig ist und behaupte auch, das wäre angeboren, empathisch zu sein. Ja? Vielleicht, warum kann jemand, warum verkauft jemand nicht empathisch? Zwei Gründe, mehr fällt mir nicht ein. Du bist der Profi oder ihr, mehr fällt mir nicht ein. Erstens, gewissenloser Abzocker. Zweitens, hat einen mordsmäßigen Druck, braucht das Geld dringend selber, und zwar so dringend, dass er sich über sein besseres Wissen hinwegsetzt. Ein anderer Grund fällt mir nicht ein. Mangelndes Angst. Talent ist es, glaube ich, eher nicht. Weiß ich nicht. Was meint ihr?
Angst könnte noch ein Grund sein.
Das ist ja dasselbe, oder?
Ja, vielleicht nicht selber, aber ist auch ein Aspekt, der vielleicht aus diesem Druck oder aus dieser Lebenssituation kommt, dass du verkaufen musst. Ich denke mal, da, also das stimmt schon, Petra, die Leute unter, wenn jemand Angst um seine Existenz hat, dann kann da schon passieren, dass er Dinge macht, die er wahrscheinlich nicht richtig findet, wenn er da jetzt quasi der Kittel brennt, wirklich brennt, ja, und dann hat er da jetzt einen, der was kaufen könnte und das dem was verkauft, ja.
Klar, zum Teil, wenn morgen meine Wohnung geräumt würde, dann würde ich vielleicht auch heute Abend einen NPD-Podcast machen.
Ich hoffe nicht. Ja,
vielleicht habe ich. War ein Beispiel.
Es war ein ganz schlechtes Beispiel, aber egal. Ich weiß, was du meinst. So, und die andere Frage ist, vielleicht hat das was mit Moral zu tun oder so, ja, ein guter Kaufmann sein zu wollen oder so, ja, dass man bestimmte Dinge einfach in Anführungszeichen nicht macht. Und manchmal habe ich den Verdacht, dass da ein Teil verloren gegangen ist und daher diese Systeme, die wir da draußen zum Teil sehen, auch entstehen. Also wenn ich heute eine Bank habe, die sich ja nicht mehr als Obmann des Kunden sieht, sondern als Erfüller für Stakeholder, ja, für Aktionäre und etc., also für die profitorientierten Gesellschafter am Unternehmen, eine höhere Bedeutung einräumen als für den Kunden, der ihm gegenüber sitzt und der seine Lebensersparnisse dort angelegt haben will, wo die Beratung zum Teil weder die Kompetenz noch, wie ich finde, den moralischen Unterbau erfüllt.
Absolut.
Und das führt dazu, dass, und wenn man dann da reinguckt, hat das damit zu tun, dass von Management-Ebenen relativ weit oben so viel Druck gemacht wird, dass die Leute, wie Petra richtig sagt, dann aus Angst möglicherweise über ihre eigenen Hindernisimpuls hinweggehen, weil wir sagen, das will ich eigentlich nicht machen, aber sie haben so eine Angst, den Job zu verlieren, oder werden da so terrorisiert, dass sie dann anfangen, der Großmutter mit 80 Jahren eine Lebensversicherung noch zu verkaufen oder irgendeine Geldanlage, griechische Staatspapiere. Und das passiert. Und ich glaube, dass das ein Teil ist, das braucht auch genug Rückgrat. Oder wie Andi sagt, vielleicht auch die sagen wir mal, die Schmerzfreiheit zu sagen, besser ich gehe mit fliegenden Fahnen unter, falls es passiert, als am Schluss nicht mehr in den Spiegel gucken zu können. Aber das hat einen Teil damit zu tun. Und ich glaube, die besten Verkäufer sind wirklich die, die sagen, ich gucke jetzt mal, dass ich für den Kunden was Ordentliches hinbekomme, was dem wirklich hilft. Und wenn ich das nicht kann, dann sage ich ihm auch, ich kann es nicht, statt den abzukassieren und zu sagen, nach mir die Sintflut. Weil irgendwann, so ist auch mein Glaube, holt dich das immer ein.
Genau.
Wenn du sowas oft genug machst, dann hast du das, was die Versicherungsindustrie hat, irgendwann so einen schlechten Ruf, dass das egal, was du anstellst, du am Haken hängst. Ja, weil die Leute sagen, tausende von Erfahrungen von allen Menschen, die ich kenne, haben solche Erfahrungen gemacht, bis hin zu meinen Eltern, Großeltern. Das ist sozusagen eine ganze, nicht nur eine Generation, mehrere Generationen von Erfahrungswerten, die negativ sind. Und dann kann ich mich noch so anstrengen. Das wird dann immer schwieriger, Leute davon zu überzeugen. Und vielleicht geht es dann nur mit noch mehr Druck und noch mehr Schummelei. Und das ist ein Programm für Desaster. Auch wenn das viele Jahre dann für das Unternehmen vielleicht sogar erfolgreich geht. Ja, aber irgendwann kriegst du das Ding wie ein Bumerang zurück. Ja. Empathie, glaube ich, ist ein Riesen.
Was würdest du sagen für jemanden, der sich als nicht so sehr empathisch bezeichnet, wäre der erste Schritt zur Empathie? Fragen stellen?
Ich glaube, wir machen das ganz oft und haben es vergessen. Wir haben es auch in unseren Sendungen schon oft erwähnt. Bevor ich was mache, mal die Position wechseln, auf den Stuhl setzen von dem und sagen, angenommen, ich bin jetzt jemand, der 80 Jahre alt ist und der noch 15.000 Euro hat, die er anlegen will. Und der mir erzählt, dass er nicht auf dieses Geld verzichten kann. Und dann sagen, ist es wirklich so, dass da, wo ich die beste Provision kriege oder wo ich das erfüllen muss, wirklich das Produkt ist, was ich haben würde wollen, wenn ich 80 bin? Oder muss ich nicht sagen, lassen Sie das einfach auf dem Tagesgeld liegen? Sie müssen da nichts anlegen. Vergessen Sie die Werbung, die ist okay, aber die ist für Leute gemacht, die jünger sind als Sie und die 50 Jahre warten können, wenn das Geld nicht gleich was verdient, ja. Das würde ich Ihnen nicht empfehlen. Machen Sie das einfach nicht. Egal, ob danach mein Vorgesetzter sagt, warum hast du deine Quote von irgendwelchen obskuren Produkten nicht erfüllt? Und ich glaube, dass du diesen Mumm brauchst. Und vielleicht auch, Andi hat das so leicht hingesagt, es ist natürlich nicht ganz so leicht, das Rückgrat dann zu haben, zu sagen, naja, zur Not suche ich mir einen anderen Job, ja, wenn ich das hier nicht mehr machen kann.
Zur Not wechsle ich die Branche.
Zur Not wechsle ich die Branche oder ich suche mir eine Bank,
oder ich mache was eigenes auf, was eben anders agiert.
Wenn das möglich ist, ja.
Genau.
Aber es ist nicht so einfach. Und trotzdem glaube ich,
ich habe es halt schon zweimal gemacht.
Ja, man kann so ehrlich sein.
Erst aus der Bank raus, dann aus der Unternehmensberatung. Ja. Beide Male, weil es mir irgendwie dann doch nichts mehr war.
Ja, das geht. Und natürlich kann man sagen, wenn man Glück hat, findet man ein Feld, wo man das kann. Ich weiß auch nicht, wie einfach, also ich meine, es ist immer leicht zu sagen, das nicht zu machen. Mhm. Das gilt ja für viele Fälle, ja. Wenn man heute hört, ja, große Konzerne und die kriegen nur Aufträge, wenn sie bestechen oder Bauaufträge und so. Ich möchte da auch vielleicht gar nicht in der Branche dann arbeiten, weil wer will von uns schon behaupten, dass er da die Größe hat, zu sagen, na, kein Auftrag, da muss ich meine Mitarbeiter alle entlassen. Es ist schwierig, aber ich glaube, der erste Schritt dazu ist zu sagen, ich setze mich mal auf den Stuhl und sage, würde ich das gerne haben wollen oder möchte ich gerne, dass das in der Zeitung steht, was ich hier mache. Ja, so wie ich es mache, möchte ich das lesen in der Zeitung über mich. Und wenn ich sagen muss, nee, das würde ich eigentlich nicht gerne über mich lesen. Ja, hat der Oma was verkauft, was er eigentlich nicht ruin ihr Wissens. Ja, ich möchte nicht beim Monitor im Fernsehen oder so auftauchen in der Sendung. Wenn das dazu führt, dass ich darüber nachdenke, ist, glaube ich, der erste Schritt, Empathie zu haben. Und Andi, ich bin mir nicht ganz sicher, du hast recht, ich glaube, ein gesunder Mensch hat normalerweise die Fähigkeit, empathisch zu sein. Es gibt aber ein paar Krankheitsbilder in der menschlichen Psyche, die haben keine Empathie. Das sind aber dann eher die, die uns in diesen Serien von amerikanischen Fernsehsendern und so als Serienkiller und andere böse Menschen vorgespielt werden. Das glaube ich, sind aber eher, das ist wirklich so. Also die in der Lage sind, Lebewesen zu quälen, ohne mit der Wimper zu zucken und so, da fehlt dann, glaube ich, auch der empathische Kern.
Gut, ich wollte bei unserer Hörerzielgruppe bleiben.
Ja, ja, also
ich
natürlich
hoffe,
gehen wir
nicht
davon aus, dass
so häufig,
obwohl,
also
bei den Folgen von Überzeugung, wer weiß, was da alles, nein, Spaß beiseite. Ja, ja, haben wir nur einen Fehler heute geschafft, was ist ein Ding?
Meine Güte. Okay, also dann seid mal nicht empathisch.
Dann seid mal empathisch, das ist doch die Botschaft, oder?
Genau.
Das war doch der Gag.
Ach, das war der Gag.
Das okay. War nicht der Gag, das war ein hypnotischer Sprachbefehl.
Ein hypnotischer Sprachbefehl, oh Gott. Da machen wir mal
also
eine andere Folge drüber.
Sag du, seid empathisch.
Die mit Erklärung sollen ja die besten sein.
Aha.
Ich kann aber als Rauswerf-Anekdote noch rauslassen, dass ich bis zum heutigen Tag sehr, sehr dankbar und glücklich bin, dass ich damals nicht erwischt wurde in der Filiale, als ich einem Kunden gesagt habe, ich würde nach gegenüber gehen. So was Gutes haben wir hier nicht.
Tja, in der Hoffnung, dass das verjährt ist und nicht zu späteren Klagen des ehemaligen Arbeitsgebers, der großen Bank mit einem bekannten Namen
genau. Führt. Das Logo lässt sich wie folgt beschreiben. Genau. Wir bieten den Rahmen für Ihre krummen Geschäfte.
Also jeder kann ja mal raten, welche Bank das sein soll. Vielleicht machen wir da mal einen Wettbewerb draus. Ich glaube, das war's für diese Woche.
Ja, bitte doch.
Tschüss.
Tschüss.
Und nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.